Miteinander. Hört ihr mich so? Geht das? Klappt das gut? Herzlichen Dank für den Lobpreis und die Einleitung. Interessante Geschichte, interessante Arbeit war auch für uns, passt perfekt an unsere Predigt. Danke vielmals. Wir haben ja vor Weihnachten schon mal einen ersten Teil gehabt zum Thema Maria und Josef. Und wir wollen jetzt dort heute weiterfahren in ihrem Leben, noch den Rest von ihrer Lebensgeschichte anschauen miteinander. Und wir haben das letzte Mal aufgehört mit der Zusammenfassung, mit der Frage, was können wir von ihnen lernen? Also was können wir von der Maria lernen? Anstellen. Voilà. Von Maria können wir lernen, dass sie Ja gesagt hat zu Gottes Wegen. Auch wenn sie nicht verstanden hat, wie der junge Mann, der nicht verstanden hat, warum dass man etwas machen soll, was keinen Sinn hat. Maria hat Ja gesagt zu einem Weg, der schwierig war. Wo sie vielleicht auch nicht verstanden hat, was das soll sein mit einer Jungfrauengeburt und überhaupt die ganze Situation. Aber sie hat Ja gesagt zu Gottes Wegen. Und was mich auch beeindruckt hat, ist ihre geistliche Wahrheit, die sie eingeprägt hat. Das ist auch rausgekommen in ihrer Geschichte. Oder? Das Gehören. Maria steht immer wieder in der Bibel. Sie hat alles, was sie gehört hat, hat sie bewegt in ihrem Herzen. Sie hat vielleicht nicht verstanden alles, aber sie hat es bewegt in ihrem Herzen. Was können wir von Josef lernen?
Der Josef hat auch ein offenes Ohr gehabt. Er hat auf Gott gehört. Und ganz wichtig, er hat seine Meinung revidiert. Er war bereit, seine Meinung zu ändern, seine Meinung zu wechseln. Das ist oft nicht so populär. Ich habe auch schon mal meine Meinung gewechselt, man hat mich kritisiert, dass ich nicht... Ich sage, nein, meine Meinung kann man. In gewissen Situationen muss man die Meinung wechseln, die Meinung anpassen. Und vor allem, er hat auch entsprechend gehandelt. Von dem, was er neu erkannt hat, was Gott ihm gesagt hat, dass er ein offenes Ohr gehabt hat, ist er bereit gewesen, dementsprechend auch zu handeln. Und was können wir von beiden lernen?
Sie beide miteinander haben sie die Pläne von Gott akzeptiert. Auch wenn das ganz, ganz schwierig war, ihre Situation noch nicht verheiratet, ein Kind zu bekommen. Sie mussten später flüchten wegen dem Kind auf Ägypten. Sie sind wieder zurück auf Nazareth und ich denke, sie hatten nicht einfache Leben gehabt. Ob schon sie auserwählt waren, haben sie Schwierigkeiten auf sich nehmen. Aber sie haben vertraut gleichzeitig auch, vertraut darauf, dass Gott sie gute Wege wird führen wird. Auch wenn es nicht einfach war, aber dass Gott mit ihnen ist.
Nach dem Tod von Herodes sind Maria und Josef wieder zurück nach Nazareth gekommen. Und Josef hat wieder neu, wie früher, als Zimmermann gearbeitet. Maria hat dann noch 6 Kinder auf die Welt gebracht. Die katholische Kirche sagt, dass Maria Jungfrau geblieben ist das Leben lang. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist mit 7 Kindern. Aber voilà. Jedes Jahr am Passa sind Josef und Maria nach Jerusalem, um Opfer zu bringen. Das war dann Brauch, das war dann üblich, das war dann im Gesetz, im jüdischen Gesetz. Und als 12-Jähriger war man damals mündig, geistlich mündig, religiös mündig. Und dann haben sie auch Jesus mit 12 das erste Mal mitgenommen auf das Jerusalem. Wir lesen aus Lukas 2, 41 bis 47. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine ältesten Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Jesus, er profitiert in dem Jerusalem mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zusammenzukommen, zu reden mit ihnen, vor allem aber auch Fragen stellen. Er hat sich interessiert um die ganze Sache von seinem Vater. Er hat sein theologisches Wissen erweitert und war ein interessierter junger Kerl. Ganze 3 Tage hat er dort verbracht. Und wo Jesus von seinen Eltern gefunden worden ist, hat er gesagt, Lukas 2, 49, 50, Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht wirklich, was er damit meinte. Jesu Erklärung ist, ich gehöre da, wo mein Vater ist, hin. Damit hat er gezeigt, dass Jesus mehr über seine übernatürliche Persönlichkeit verstanden hat, als seine eigenen Eltern. Maria hat es zwar gewusst, Josef hat es auch gewusst, aber Jesus hat dann schon gesagt, mein Vater ist Gott im Himmel. Seine Eltern haben das sicher schon mitgeteilt, aber es scheint, dass sie es weniger gut verstanden haben als er selber. Aber Maria hat es wieder mit ins Herz genommen, hat viel nachgedacht über die ganzen Worte, über das alles, was passiert ist. Lukas 2, 51. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis.
In der Bibelstelle, die wir da vorne sehen, sehen wir, dass Maria noch mindestens 6 andere Kinder hatte. Es sind noch 4 Söhne erwähnt, noch Töchter, also mindestens 2. Es ist eine Grossfamilie geworden. Das war in der damaligen Zeit nichts Neues gewesen. Nichts Besonderes. Dann hatten alle Leute viele Kinder gehabt. Und Kinder war ja bekanntlich immer ein Segen Gottes gewesen. Und so ist Jesus also in einer Grossfamilie umgeben mit vielen Geschwistern aufgewachsen.
Und von dem Jahr hören wir nichts mehr von Josef. Dass der Josef Zimmermann war, dass er Jesus ausgebildet hat als Zimmermann, ist klar. Aber man hört nichts mehr, dass der Josef nach dem 30. Geburtstag von Jesus noch gelebt hätte. Man nimmt an, dass er dann schon gestorben war. Und dass Maria Witfrau war mit 7 Kindern. Also Kinder, zum Teil auch schon erwachsene Kinder. Mhm. Jesus als Älteste von diesen ganzen Kindern, als Erste, musste in den Fußstapfen vom Vater weitermachen. Für seine Familie sorgen. Er hat gelernt, schon früh Verantwortung zu übernehmen in der Familie. Und er hat erfahren, wie schwierig es ist, das ist, unter der römischen Herrschaft das Leben zu schaffen als Jude.
Maria war also Witfrau. Und ist eingeladen worden in eine Hochzeit, die 10 Kilometer nördlich von Nazareth ist, in Kana. Und man nimmt an, dass es vielleicht von der Familie war, ein eigenes Familienfest, weil sie sich so eingesetzt hat für die Hochzeit. Die Hochzeit damals, die sind nämlich lang gedauert, eine ganze Woche lang. Es war ein Höhepunkt gewesen. Vor allem eben, wenn man gehört hat, die römische Besetzung oder den Leuten ist es oft nicht gut gegangen. Sie waren oft arm gewesen, oft schwierig. Und dann waren Hochzeit so Momente gewesen, wo man ein bisschen den Alltag vom Leben hat vergessen konnte. Aber auch Schreck, schon am Anfang der Hochzeit hatte es auf das Mal keine Wein mehr gehabt. Und das geht natürlich nicht. Eine Hochzeit ohne Wein ist etwas Undenkbares. Jesus ist vorher schon, vor der Hochzeit, was passiert ist, ist er fortgegangen von daheim. Er ist an Jordan gegangen, hat dort Johannes der Täufer getroffen, hat sich taufen. Und wir kennen nachher auch die Geschichte, er ist in die Wüste, ist dort vom Teufel versucht worden. Er hat also sich vorbereitet auf seine Zukunft. Er ist wieder zurück zum Jordan, hat dort wieder seine ersten Jünger berufen. Und ist nachher auch zusammen mit den Jüngern an die Hochzeit gegangen nach Kana. Also von dem her, man nimmt an, dass es wirklich jemand bekannt hat müssen sein an dieser Hochzeit. Und Jesus, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich mitgefreut hat, mitgefestet an dieser Hochzeit. Wo auf einmal seine Mutter zu ihm gekommen ist.
Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut auch.
In dieser Kultur ist es ein Nein nicht unbedingt ein Nein gewesen. Das ist es noch heute nicht. Ein Nein hat man können verhandeln. Und Maria hat ja auch gewusst von dem, was Jesus ist. Sie hat gewusst, wo er herkommt ursprünglich. Sie hat gewusst, was er für einen Auftrag hat. Und vielleicht hat sie auch mitbekommen, dass Jesus in dieser Vorbereitungsphase ist für seinen Dienst. Vielleicht hat er Jesus auch erzählt, was er erlebt hat. Und sie hat ja die neuen Jünger gesehen, die mit Jesus gekommen sind. Auf jeden Fall hat sie nicht einfach schauen gelassen. Das Fest war vielleicht auch zu wichtig, ich weiß es nicht. Aber sie hat auch das Vertrauen gehabt, dass Jesus aus einer wirklich trostlosen Situation etwas Gutes machen kann. Darum hat sie gesagt: Macht das, was er euch sagt. Und Jesus hat auf die Bitte reagiert. Das ist etwas, was wir auch später immer wieder sehen, wo er Wunder tut. Wenn Leute ihn gebeten haben dazu und wenn er Glauben gesehen hat, dann hat sich irgendwo das Herz von Jesus bewegen. Und ich denke, das ist noch heute immer so. Und dann hat Jesus gesagt, etwas völlig Ungewöhnliches, nämlich: Tut die grossen Töpfe, die da sind, tut die auffüllen mit Wasser. Und dann wissen wir alle, dann kennen wir alle das Wunder, das passiert ist, dass da Wein draus ist worden. Wir haben euch heute so ein kleines Anschauungsbeispiel mitgebracht. Nur so ein kleines Kamel da. Die Töpfe, die sind viel, viel grösser gewesen. Die haben 80 bis 120 Liter gefasst, hat 6 davon. Aber wir brauchen ja für unser Apero nicht ganz so viel Wein. Darum haben wir jetzt nur so ein kleines Kamel. Und probiere jetzt auch da mal einfach ein bisschen Wasser drin zu tun. Und schauen, was denn da passiert, wenn man da Wasser drin tut. Voilà, tun wir noch ein bisschen Wasser drin. Und voilà.
Zauberei in der Gemeinde.
Also, ich verspreche nicht, dass es so guter Wein ist, wie dazu mal war. Aber es ist Wein. Wer will, kann den nachher probieren. Schmeckt gut. Aber ich muss jetzt die Predigt noch fertig halten. So ist das erste Wunder passiert. Für das erste Wunder, dass das vollbracht ist worden, hat es also ein Bitte gebraucht. Es hat Glauben gebraucht. Und es hat gebraucht, dass man den Befehl, den Jesus, so blöd dass das klingt, in genügend Wasser drin zu tun, gemacht hat. Eben wie Wasser aus dem Brunnen fischen oder aus einem so einem flochtigen Korb. Das hat es gebraucht, für das erste Wunder vollbracht ist worden. Jesus ist auch zu Nazareth vorbeigegangen. Und die Geschichte, die kennen wir auch alle. Es ist nicht gut angekommen in Nazareth. Jesus ist nicht gut angekommen in seinem Heimatdorf. Sie haben ihn sogar aus dem Tempel raus gezogen, geschöpft oder weiss auch nicht wie. Sie haben ihn wollen steinigen außerhalb oder irgendwo den Felsen abwerfen. Und Jesus hat dann mit durch können und ist weg von Nazareth. Man liest, dass er in Nazareth keinen Glauben hatte und auch kein Wunder vollbracht hat. Er ist auf Kapernaum gewohnt. Und Kapernaum hat sich nachher angefangen, eben mit seinen Jüngern, es haben sich immer mehr Leute um sich herumgescharrt. Die ersten Wunder sind passiert, also zusätzliche nachher. Und es ist aber auch mehr, immer mehr hat es sich auch ein bisschen angelegt mit den Pharisäern. Es ist auch Hass aufgekommen, es ist Unmut aufgekommen, es ist viele Sachen nicht ganz so gelaufen, wie sich eigentlich viele Leute vorgestellt hätten. Und das Zeug ist ja früher alles immer per Bustelefon alles weitergesagt worden. Das haben sie sicher auch zu Nazareth gehört. Und wir lesen im Markus-Evangelium lesen wir, dass die Angehörigen, respektive seine eigenen Brüder und Mutter, sie kommen auf Kapernaum und dort steht, sie haben ihn mit Gewalt zurückholen, weil sie überzeugt waren, dass Jesus den Verstand verloren hat. Oder einfach anders gesagt im Johannes-Evangelium, sie haben Jesus nicht geglaubt. Warum das Mutter genau mitgegangen ist, ob die eure Zweifel hatte oder ob die einfach wieder mal ihren Sohn gesehen hat, wieder mal gesehen, was Jesus alles macht, oder hat sie mitgekommen für die Schlichten, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall sind sie so von einem überfüllten Haus gekommen und haben logischerweise halt nicht rein können.
Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter.
In den Ohren von der Maria und von der Brüder muss das ziemlich verrückt getönt haben. Sie sind nicht mehr wahrgenommen worden eigentlich als ihre Geschwister, sondern Jesus sagt, das sind meine Geschwister. Und damit hat wahrscheinlich Jesus auch den Jüngern etwas klar machen wollen, was er ihnen vorher schon gelehrt hatte, nämlich, dass wenn nicht mein Vater und meine Mutter hassen oder verlassen, dann kann nicht mein Jünger sein. Jesus hat ihnen gesagt, ihr müsst im Reich Gottes neue Prioritäten setzen. Gott muss an eurer ersten Stelle sein. Und an zweiter Stelle kommen eure christliche Familie. Und erst später, an der dritten Stelle, kommt dann wirklich eure liebliche Familie. Damit hat Jesus nicht gesagt, man soll die liebliche Familie ablehnen. Aber Prioritäten müssen neu sein. Gott muss an erster Stelle sein. Aus der Bibel hören wir nicht, wie Maria und Brüder darauf reagiert haben, ob sie wieder zurückgegangen sind, ob sie noch mit Jesus persönlich reden konnten, wir wissen es nicht. Aber eins ist es klar, Maria musste lernen loslassen. Sie musste loslassen, den Sohn, der etwas Besonderes war, was sie gewusst hat, was sie vielleicht besonders in ihr Herz geschlossen hat. Sie musste ziehen und Sachen tun, Entscheidungen treffen, Sachen sagen, die sie vielleicht halt einfach nicht verstanden hat. Und sie musste lernen, darauf verzichten, dass sie eine besondere Position hatte bei dem ältesten Sohn. Und ich denke, wir sind ja eben alles Grosseltern. Und uns ist ja vielleicht auch manchmal so gegangen. Wir mussten loslassen, unsere Kinder von daheim. Und wir mussten, oder noch manchmal jetzt, darauf verzichten, auf einen gewissen Respekt, auf eine gewisse Ehre, die wir vielleicht gerne hätten. Das war der Loslassprozess, den Maria durchgehen musste. Es gibt Hinweise, die darauf deuten, dass Maria zum Teil mit Jesus unterwegs war, und also begleitet hat auf seinen Reisen. Was man sicher weiss, ist, dass er auf der letzten Reise, wo Jesus nach Jerusalem gegangen ist, dass sie dort mit war. Und dort wissen wir, dass sie mit anderen Frauen, unter anderem der Maria Magdalena und am Johannes, Jesus Lieblingsjünger, unter dem Kreuz war und hat miterlebt, mit müssen zuschauen, wie Jesus einen unwahrscheinlich qualvollen Tod gestorben ist. Aber sie hat das ausgeharrt als Mutter, einfach da zu sein bis zum Schluss und hat Jesus da mit bis in den Tod hinein begleitet. Und Jesus, als er seine Mutter gesehen hat, hat er ja auch seine Verantwortung als Ältester nicht aufgegeben. Er hat einfach das Sorgen, ich nehme an, das hat er auch weitergeben, indem dass er die Stelle, die wir letzten Sonntag schon gehört haben, wir hören sie jetzt noch einmal, gesagt hat zu seiner Mutter und zu Johannes.
Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.
Ich habe mich auch gefragt, warum das eigentlich so passiert ist. Weil wir wissen ja, dass Jesus andere Brüder hatte. Aber wie wir vorhin gehört haben, die Familie war so zerstritten. Sie haben Jesus so abgelehnt. Und ich weiss nicht, was sie für eine Beziehung hatten, dazu mal zu der Maria. So, dass Jesus vielleicht bevorzugt hat, seine Mutter einem Jünger anzuvertrauen, wo er gewiss hat, er folgt mir nach. Dass sie so in besserer Obhut war. Auf jeden Fall, der Jünger hat ja auch eine andere Mutter gehabt, das wissen wir. Aber er hat sie zu sich aufgenommen und es steht, dass sie bis zum Schluss bei ihm gewohnt ist. Und jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Nach der Auferstehung, das lesen wir im 1. Korinther 15, da ist ja Jesus den Jüngern begegnet. Das ist seine bekannte Geschichte. Aber in dem 1. Korinther 15 steht, dass Jesus auch Jakobus, also dem zweitältesten Sohn, seinem Halbbruder begegnet ist. Und 500 anderen Menschen, ich nehme an, dass dort dabei wahrscheinlich auch Maria war. Und noch besonderer ist, nach der Himmelfahrt, sie bei den Jüngern, die sich jeden Tag versammelt haben und einmütig gebetet haben, waren Frauen dabei gewesen. Unter anderem Maria. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1.
Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu.
Eindrücklich. Mir hat das wahnsinnig gedacht, als ich das neu studiert habe. Ich dachte, die waren so gegen Jesus. Die wollten Jesus zwangshaft zurückführen, haben nicht an ihn geglaubt, haben gedacht, sie seien verrückt. Und plötzlich, nach der Kreuzigung, also die waren ja auch dabei, sonst konnten sie nicht so schnell von Nazareth runterspringen, auf das Mal haben die realisiert, was jetzt da passiert ist. Sie haben realisiert, wer Jesus ist und haben sich zusammengeschlossen mit den Jüngern und haben mit ihnen einmütig gebetet. Sie waren mit dabei bei dieser Gruppe. Und der Jakobus, der ist sogar Gemeindeleiter geworden von der Gemeinde, von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Also eine unwahrscheinliche, wichtige Säule in unserer Christenheit ist er geworden. Einer, der so gegen Jesus war und wahrscheinlich viel geschritten hat und auf das Mal ist er da dabei, hat verstanden. Also mir die Umwandlung von diesen Brüdern eindrücklich dünkt. Und ich denke, es ist auch so ein Seelenbalsam geworden für Maria. Sie musste zuschauen, wie Jesus qualvoll gestorben ist. Sie musste erleben, wie ihre Familie zerstritten ist. Und plötzlich haben sich die Jüngeren zu Jesus zugewendet und sind Jünger geworden von Jesus. und haben Jesus anerkannt als Messias, als Heiland, als Retter und sie mit dabei gewesen, wo die Gemeinde gegründet ist und die Gemeinde gewachsen hat und der Jakobus ein Gemeindeleiter. Von Maria erfahren wir dann nicht mehr. Ich nehme an, sie hat dann einfach ihre Aufgabe erfüllt gehabt. Sie war mit in der ersten Gemeinde gewesen, sie hat beim Johannes gelebt und wir wissen nicht, wie lange sie noch gelebt hat. Was wir sicher nicht in der Bibel finden, ist eben das, was wir wissen von der katholischen Kirche, dass Maria sündlos ist geboren, dass sie sündlos ist geblieben, dass sie Jungfrau ist geblieben und sie ist ja heilig gesprochen worden in der katholischen Kirche. Im 531 hat sie den Titel Mutter Gottes bekommen. Ist also eine Vermittlerin geworden zwischen uns Menschen und Jesus. Und in der katholischen Kirche hat oft Maria eine wichtigere Rolle als Jesus selber. Viele Katholiken beten lieber zu Maria als zu Jesus. Ich sage, es ist uns irgendwo einfach näher als Jesus selber. Und auch wenn wir selber Maria nicht eine solche grosse Bedeutung zusprechen, dann ist sie und Josef für mich doch, für uns doch eine wichtige Persönlichkeit, weil sie eben bereit waren, den Auftrag anzunehmen, den Gott ihnen anvertraut hat, und Jesus begleiten, auch vor allem in der Vorbereitung von ihrem Dienst, aber nachher Maria auch später noch. Für mich ist Maria eine sehr vorbildliche Frau. Einerseits eben, wie sie alles in ihrem Herzen behalten hat. Sie hat es bewegt, immer wieder. So wie wir die Bibel lesen können und das Bewegen in unserem Herzen. Sie war eine siebenfache Mutter, aber auch Witwefrau geworden oder mit. Sie hatte kein einfaches Leben gehabt. Ob schon sie Gott berufen hat, hat sie kein einfaches Leben gehabt. Aber sie war bereit, das Leben zu gehen, das Gott ihr hat aufgelastet. Und sie ist mir ein unwahrscheinliches Vorbild in ihrem Glauben, wie sie vertraut hat, dass Jesus etwas Besonderes ist und noch bevor er das erste Wunder da hat. Sie hat Jesus begleitet bis sie tot. Und sie ist als Frau bei der ersten Gemeindegründung mit dabei gewesen, mit ihrer Familie. Sie hat also den ganzen Prozess dürfen miterleben. Und darum der Titel auch von dem Predigt, was er euch tut, das, was er euch sagt, das tut, das ist so eine Aussage von der Maria, die mir einfach ihren Glauben so wahnsinnig zum Vorschein bringt. Das Vertrauen auf jemanden, wo sie noch nicht gesehen hat, aber einfach das Vertrauen, dass da etwas wird passieren. Und denke, das können wir auch mitnehmen für uns, zu überlegen, was will Jesus von uns, tun wir das, was er uns sagt. Und dann noch zu diesen Schlussfolgerungen, ein bisschen vom Beispiel aber auch von der Weinverwandlung, Gott zu bitten, ihm unsere Bedürfnisse zu sagen. So wie ein Vater oder eine Mutter gerne hat, wenn man bittet. Vielmals wissen wir ja, was Kind oder unsere Grosskinder gerne möchten. Aber wir haben ja gerne, wenn sie es formulieren. Und so, denke ich, ist es auch bei Jesus, bei Gott, dass er gerne hat, wenn wir ihm sagen, was wir wollen. Dass wir ihm sagen, zum Beispiel, wir möchten gerne eine Gemeinde mit der Familie, mit Leben unserer Gemeinde. Wir dürfen ihm das sagen. Und dann aber auch Glauben und Vertrauen wie Maria. Das, denke ich, das ist dann wieder eine grosse Herausforderung. Da zu sagen, wir hätten gerne so eine lebendige Gemeinde. Aber dann noch das Glauben und das Vertrauen, das ist ja manchmal nachher noch eine Stufe schwieriger. Und manchmal sind wir ja auch ein bisschen enttäuscht, weil nicht immer alles passiert, was wir ja beten. Aber es ist auch bei Jesus nicht immer alles passiert, was er betet hat. Zum Beispiel hat er auch lieber gehabt, dass der Kelch vorbeiginge. Aber das ist ja auch nicht passiert. Zum Glück, sonst wäre ich mich jetzt nicht gerettet. Und manchmal braucht es auch Ausdauer. Und Poppy hat mal etwas gesagt, was mich sehr, sehr geprägt hat. Er hat gesagt, wir müssen nicht gerade stehen für unsere Gebet. Also wir dürfen beten und wir müssen nicht, auch wenn wir Krankheilung oder was wir auch immer beten, wir müssen nicht gerade stehen, dass wir Gott nicht macht, dass wir dumm dastehen. Das ist Gottes Verantwortung. Wir sollen beten im Wissen, dass Gott alles tun kann. Das soll unser Gebet das Leben prägen. Und dann halt auch den Punkt ausführen. Ausführen, was Gott uns sagt, auch wenn es manchmal für uns unlogisch und schwierig erscheint. Dazu haben wir euch noch eine kleine Ermutigung, die wir selber gelesen haben, am Freitag unserer stillen Zeit im Hebräerbrief. Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Ich lese es noch einmal. Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll.
Für die, die können, könnt ihr aufstehen zum Segen. Wisst ihr, was da hinten steht, beim Ausgang? Das gebe ich euch mit für den Sonntag, für die Woche. Je suis avec vous tous les jours. Das sagt uns Gott in seinem Wort an verschiedenen Stellen. Ich bin bei euch alle Tage. Herr, danke für den Gottesdienst, danke für dein Reden, danke für das Singen, für die Zeit für die Anbetung, danke fürs Zusammensein. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du mit uns kommst, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Du bist treu und auf dich bauen wir. Auf dich richten wir uns aus. Dich wollen wir nachfolgen. Und das wollen wir tun, was du uns sagst. Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Amen. Schönen Sonntag miteinander.